Ich habe dich absichtlich schon ein bisschen leise eingepegelt, jetzt wie begeistert du bist von der Keynote.
Ich bin geschockt. Also, du hast es gecallt.
Ich habe es gecallt, aber ich hätte es nicht so stark eingeschätzt.
Ich auch nicht. Hallo und willkommen zur 120. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus und wir erzählen einmal alle 3 Wochen die neuesten News aus der Tech-Bubble garniert mit ein bisschen Insights. Und heute ist wieder die wohl beliebte Sonderfolge heute am...
Zehnten Juni 2024.
Genau, denn wir werfen heute unsere normale Abfolge über Kopf und beginnen direkt mit dem Thema der Woche, welches ist die WWDC Keynote. Und der wichtigste Teil war ja die erste Stunde, ne?
Nämlich genau nicht. Und zwar, also, wir gehen jetzt direkt auf den größten Punkt ein. Was die natürlich auch geteased haben, so, oh ja, hier alle OSs und danach sind wir fertig, hihihi. Sie haben nicht One More Thing gesagt, aber das große Ding war AI.
Ja, definitiv. Also der Ablauf der Keynote war so, dass am Anfang die ganz normale Runde gekommen ist, wie man sie kennt, mit den einzelnen Betriebssystemen innerhalb der Plattform von Apple. Und dann kam aber doch mit einem ordentlichen Paukenschlag ein... Ich will es mal gar nicht eine Technik nennen, sondern ein Konzept, wie Apple Artificial Intelligence denkt und in die Plattform integriert. Und die Antwort ist inhärent und stark.
Integriert, keine Ahnung, es ist, und noch ein E-Wort, insane. Also, holy fuck. Was ich dachte, wo Apple mit rauskommt, ist, ja, von mir aus paar Text-Tools, irgendwie, ja, Siri kann jetzt irgendwie ein paar Fragen beantworten oder huckt sich irgendwie in ChatGPT rein. Aber, Alter, das ist wirklich insane.
Also um jetzt vielleicht mal ganz kurz die Fakten aufzureißen, falls ihr es noch nicht in den News gelesen habt. Es geht vor allem um eine extrem tiefe Integration von dem, was wir generative AI oder LLMs bezeichnen, auf einem Level, wo ChatGPT de facto einpacken kann, denn die privaten und die Kontextinformationen, die auf dem iPhone oder auf der Plattform, auf dem iPad, auf dem macOS sind, werden komplett mit einbezogen. Also was war die Story? Die Story war, wann kommt denn meine Mutter mit ihrem Flugzeug an? Und dann wurde aus der Mail, in der drin stand, welche Flugnummer das war, verbunden mit einer Live-Abfrage über potenzielle Verspätungen des Flugzeugs, eine Information dargestellt und man konnte dann noch eine Routenplanung zum Flughafen machen und es wurde noch erkannt, dass ein Restaurant reserviert wurde aus meinetwegen einer iMessage und daraus wurde dann so eine Q&A, die man dann mit, und das ist auch wichtig, Siri bleibt, also der Name Siri bleibt für diese Art von Artificial Intelligence, wo dann Siri dafür eine Antwort oder einen Plan liefert. Und das ist schon extrem fortschrittlich. Also das habe ich jetzt bei keinem der üblichen Verdächtigen, also weder bei Google noch bei Amazon noch bei Microsoft in dieser Tiefe gesehen.
Ich auch nicht. Und du weißt ja, ich bin da tatsächlich relativer Skeptiker, was das ganze Thema angeht. Und ich glaube auch nicht, ich glaube, es ist sehr overhyped. Aber also in dem Maße, das ist wirklich insane. Der kann dir Fotos suchen, der kann dir aus den Mails die Sachen raussuchen, aus Messages, aus kontextuellen Dingen, die irgendwann mal irgendwie in Zusammenhang stehen, irgendwie, ja, was hat denn James irgendwie, wann treffe ich mich denn mit James? Und dann guckt er irgendwie durch mit deine Messages oder Mails durch, alles on device, also... Ja, außer für sehr intensive Tasks, da geht's dann an eine Private Cloud, haben sie gesagt. Aber ja, Apple ist da privacy orientiert. Aber er geht dann auf jeden Fall an diese Informationen ran, sucht sich das zusammen und zeigt dir dann direkt irgendwie, ja, hier in der Message meinte er, um 8 Uhr geht's los. So, dann sag, ja, dann mach mir doch bitte mal die Route auf, wie lange brauche ich denn da hin? Dann öffnet er dir wieder in so einem kleinen Widget die Maps-App. Und dann sagt er, okay, brauche ich jetzt noch einen Regenschirm, und dann öffnet er ein Wetter-Widget mit auf. Und what the fuck? Oder was die auch gezeigt haben, du bist in der Messages-App und fragst Siri, ey, add diese neue Location zu dem Kontakt. Und dann war in dem Chat einfach eine Location, und dann hat er die zum Kontakt von dem Typen dann hinzugefügt.
Genau, also Use Case wäre, jemand schreibt, hey, ich bin umgezogen, meine neue Adresse ist Hauptstraße 2, und dann sagst du Siri, hey, füge bitte die neue Adresse dem Kontakt hinzu, und dann geht's Adressbuch auf und die neue Adresse steht drin. Die Brot- und Butter-Features, dass man sein Schreiben verbessert oder dass man Hilfe beim Schreiben bekommt, sind so integriert, dass man sie letzten Endes out of the box überall, wo eine Textbox aufkommt, nutzen kann. Also explizit wurden auch so wirklich Third-Party genannt, sowas wie Slack oder Etsy, eBay, wo man vielleicht seine Artikelbeschreibungen noch ein bisschen frisieren möchte. Und man kann auch mit natürlich sprachlichen Fragen die Bilder durchsuchen. Was übrigens schon ging, also das ging schon sehr lange, dass ich tatsächlich sagen kann, gib mir mal bitte alle Pferde irgendwie in Wien. Aber die natürlich sprachliche Beschreibung von ganzen Szenerien ist, glaube ich, relativ neu. Du hast gerade eben gesagt, ein Teil davon geht auch in die Cloud.
Ja.
Was ich da sehr spannend fand, ist, dass sie gesagt haben, das ist offensichtlich ein eigenes Rechenzentrum mit Apple Silicon. Also das sind jetzt nicht irgendwelche random ARM-Kisten oder Intel-Kisten, die sie von irgendwo gemietet haben, sondern das scheinen tatsächlich Rechenzentren mit eigener Hardware zu sein. Zumindest kam das bei mir so an.
Ja, sie haben gesagt, auf Apple Hardware, und ich meine, welche Rechenzentren kennst du denn mit Apple Hardware? Ja,
keine. Also das sind dann entweder absolute Nischen Dienstleister, die für Filmindustrien so arbeiten, oder dann halt Apple selbst. Und das fand ich dann schon relativ spannend. Also, um jetzt vielleicht nochmal kurz bei den Features zu sein und das abzuschließen, die vergessen haben wir jetzt noch die Image Generation. Das heißt, man kann dann in all diesen Tools, Keynote, Pages, meinetwegen auch Messages, Bilder generieren. Klassisches Prompting, aber offensichtlich ein bisschen unterstützt. Also das fand ich dann auch noch relativ gut. Also es ist jetzt nicht so wie Midjourney oder wie Dolly, dass man einfach einen Prompt irgendwie craften muss, sondern es ist so ein bisschen geführt. Man kann so einen Style auswählen und dann Text vergeben. Ich finde, das hat zumindest ein bisschen zugänglicher ausgesehen als jetzt das, was wir vielleicht kennen von Midjourney, das irgendwie in einem Discord lebt und irgendwie ganz krude zu bedienen ist.
Ja.
Und man kann Custom Emojis generieren, was ich auch mega lustig fand.
Also Genmoji nennt sich das.
Genmoji, genau. Es ist sicherlich nicht irgendwie so das Killer Enterprise Feature, aber glaube ich schon ganz witzig.
Denke ich auch. Und also das sah richtig gut aus. Die Emojis sahen tatsächlich so aus wie Apple Emojis. Und ja, also ich bin echt geflasht. Also irgendwie Image Generation, Text Rewriting in verschiedene Styles, Proofreading von deinem Text, Suchen in Bildern on device, irgendwelche Image Removal Sachen, Make the Image Pop, und dann applied der da irgendeinen Filter drauf. Boah.
Ja, genau. Und das fand ich dann auch mal spannend, wie das, also es ist ja die Keynote der WWDC. Das heißt, da sind hauptsächlich die Entwickler, die das Publikum. Und es wird wohl offensichtlich immer noch über so eine Art App Intent, oder nicht so eine Art, sondern so heißt sie auch, App Intents API gesteuert. Das heißt, da ist schon noch mal viel von dieser Shortcut und von dieser alten Siri-Denke drin. Ich glaube aber, dass es letzten Endes da nichts anderes ist als so eine Public API, die dann so nach dem Tool- oder Function-Konzept, das wir vielleicht auch schon von ChatGPT und von anderen LLMs kennen, meinetwegen Langchain4j, welches dann mit einem entsprechenden Prompting von dem LLM angesprochen werden kann. Anders kann ich es mir jetzt gar nicht erklären. Also ich glaube, das sind halt so, ich habe die API jetzt nicht angeschaut, wir sind ja jetzt irgendwie 5 Minuten nach der Keynote, aber ich glaube schon, dass es so eine Art ist, hey, so erwarten wir, dass du deine Funktion exposed, damit sie unser LLM über ein Tooling-Konzept ansprechen kann.
Ja, also krass, ich fand es einfach nur krass, muss ich echt sagen.
Ich habe es gecallt, warum, also ich einfach weil andere es gecrawlt haben. Ich habe einfach viele Podcasts gehört in der letzten Zeit. Und um jetzt vielleicht mal auf so eine Meta-Ebene zu kommen, das ist halt genau das, wo Apple jetzt brillieren kann.
Ja, und da habe ich zu dir auch gesagt, das ist so, das ist wirklich, da merkt man nochmal, wie krass sich dieser Plan, eine Plattform zu bauen, alles eigene Hardware, eigene Software, Lockdown System, Privacy First, hat sich alles gelohnt für genau diesen Moment, wo ich mir so denke, wie kann das sein?
Ich glaube, es hat sich nicht nur für diesen Moment gelohnt, sondern offensichtlich, also man kann ja nicht voraussehen, wie sich die Welt entwickelt, nee. Aber es hat sich gezeigt, dass diese Plattformökonomie besonders gut funktioniert, wenn man die Plattform so breit und so bold, was ist da ein gutes deutsches Wort, so stolz und so selbstbewusst, wie es nur geht, platziert, auch wieder den Erwartungen und der Kritik anderer. Also wie oft kam denn schon die Kritik, hey, 30% ist einfach Quatsch, dass man für jedes digital verkaufte Gut 30% an Apple abdrücken muss. Eigene Software installieren möchte man, das konnte man auf dem Windows-Rechner und auf dem Mac-Rechner seit Jahren, geht bei iOS nicht. Aber es zahlt sich an dieser Stelle jetzt auch aus in eine Richtung, wo es weitere Nutzung für einen, oder eine bessere Nutzung für den User darstellt. Denn sowas wie Windows könnte das nie bringen. Denn da, oder auch Android, das ist so eine verteilte, zusammengepuzzelte, diverse, fragmentierte Welt an Apps und an Systemen, dass es da gar nicht möglich ist, so eine einheitliche, allüberspannende Intelligence drüber zu legen.
Ja. Ich bin sprachlos auf jeden Fall. Und dann haben sie auch noch gedroppt, es ist einfach kostenlos.
Und da wiederum habe ich mir auch gedacht, also ich habe ja gecallt währenddessen noch 20 Euro im Monat.
Ja.
Aber ich glaube einfach, dass das erste Ziel ist, um ihre Plattform zu stärken, eine unglaublich starke Adoption. Also wenn man jetzt eine Paywall da davor stellt, dann wird es bedeuten, dass erstmal ganz viele nicht diese Features verwenden.
Ja.
Weil 20 Euro, 10 Euro ist halt für die Feldwald- und Wiesenmama, die dann halt sagt, hey, brauche ich nicht, halt schon nochmal ein Invest. Also manche Handyverträge sind nicht so teuer pro Monat, wie vielleicht jetzt so ein ChatGPT-Abo eigentlich wert wäre. Ich denke aber trotzdem, dass Apple dann damit jetzt erstmal Verluste macht, denn die Cloud-Power, die sie bereitstellen, okay, die On-Device-Power, klar, die ist da, die kann man nutzen, ob der Prozessor jetzt läuft oder nicht, erzeugt keine Kosten. Die Cloud-Rechenleistung, die muss aber irgendwie bezahlt werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist, das als Invest in die Plattform dauerhaft gratis anzubieten. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es so wie MobileMe oder iCloud eben erstmal gratis ist und wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Tier erstmal gratis bleiben wird. Für eine professionellere oder skalierende Nutzung man dann aber irgendwann Geld einschmeißen muss.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich frage mich, ob sie es vielleicht sogar so machen, naja, dass du halt jetzt erstmal free bist und später dann was zahlen musst, aber ja.
Ja, also es macht, glaube ich, jetzt erstmal Sinn, nicht an eine Monetarisierung zu denken, sondern erstmal das ganze Konzept zum Laufen zu bringen. Und wenn jemand so ein Invest machen kann, dann sicherlich Apple. Also ja. OpenAI kann jetzt sich, das wundert mich sowieso schon, wie sie ChatGPT for free anbieten können. Und wenn man damit eben konkurrieren möchte, dann kann Apple jetzt nicht sagen, hey, passt mal auf, bei uns kostet es jetzt 20 im Monat. Das wird sich am Markt nicht durchsetzen lassen. Apropos Markt, ich fand es auch mega spannend, dass Apple angekündigt hat, ChatGPT als sozusagen eines von mehreren möglichen, ich würde fast schon sagen, Fallback-LLMs auch tief ins System zu integrieren.
Ja.
Also die Story war die, du stellst eine Frage und die On-Device-AI erkennt, hey, ChatGPT wäre da vielleicht der bessere Antwortende, dann wird angeboten, hey, Möchtest du diese Frage mit ChatGPT teilen? Da musst du so einen blauen Button drücken oder eben ganz klar Ja sagen. Und dann hast du mit der Antwort von ChatGPT eine ähnlich starke und tiefe Integration wie mit dem LLM, das offensichtlich Siri heißt. Und das fand ich schon ein ziemlich...
Nein, das LLM heißt Apple Intelligence.
LLM ist Teil von dieser Apple Intelligence AI oder dieser Apple Intelligence API wahrscheinlich auch nur. Und die der Produktname, mit dem man dann spricht und schreibt, ist weiterhin Siri, was ich spannend finde, weil ich glaube, in der Tech-Bubble ist Siri so ein bisschen verbrannt.
Ja, aber vielleicht... Aber steigt Siri aus der Asche zum Phönix auf.
Ja, Logo gibt's ein neues, das ist jetzt so ein verunglücktes Infinity-Zeichen.
Er sieht fast ein bisschen so aus wie Adobe Creative Cloud. Ja, wie
Adobe Creative Cloud fand ich auch, oder wie diese Tattoos, die man sich irgendwie inflationär cringe auf die Schulter tackern lässt. Kann man sich schon mal.
Aber ja, es ist auf jeden Fall, also was man zusammenfassen kann, mega smart. Apple hat es genau richtig gemacht. Also keine LLMs auscutten, sondern integrieren. Selber aber so viel AI-Power haben, dass man das meiste hinkriegt. Und trotzdem noch irgendwie, wie du meintest, auch 30% abcashen von den anderen LLMs bei möglicher Integration.
Ja, und also erstmal, sie haben noch alle Türen sich offen gehalten. Also insbesondere diese 30%-Tür. Weil natürlich werden Leute dann vielleicht spezialisierte LLMs als Service dazu kaufen und Apple wird dann natürlich die 30% Geldbörse aufmachen. Und ich glaube auch, sie haben mehr als alle anderen das nicht als eine Tech-Demo gesehen, sondern wirklich Features gebaut. Also so hart das jetzt klingt, aber ganz viel von diesem LLM-Shit ist so ein bisschen, ja, das können wir jetzt alles damit machen und hier ist eine Chatbox.
Ja.
Und das ist es halt nicht. Also ich glaube nicht, dass eine Chatbox mit einer Nur-Text-Anzeige, was ja ChatGPT als Produkt gerade ist, so ist, wie ich mit AIs in den nächsten 10 Jahren interagieren möchte. Das ist genau das, dass ich Custom-Widgets reinkriege.
Das ist auf jeden Fall irgendwas... Das ist die WWDC nochmal.
Ah, okay, wow.
Ja, vielleicht
wir hatten du gerade, das ich schließe mal das Fenster. Wir das hatten wir gerade lustiges Replay der WWDC.
Vor allem, wie du mich angeguckt hast, als wenn ich das jetzt irgendwie abgespielt hätte.
Nein, ich habe dich angeschaut im Sinne von, bitte sag mir, was da gerade spielt. Wo waren wir stehen geblieben bei?
Weiß ich nicht mehr.
Bei wahrscheinlich irgendwas mit Plattformen und ChatGPT, genau mit den Interfaces. Und ich glaube, dass dieses Integrieren von AI-Features jenseits von einem Chat, jenseits von einem fiktiven Menschen, mit dem man schreibt, ganz, ganz, ganz wichtig ist. Also ich glaube nicht, dass das die Zukunft ist, wie wir interagieren mit diesem AI-getriebenen System, sondern dass es eine tiefere, viel, viel, viel tiefere Integration geben muss. Und ich glaube, das Konzept, und es ist nur ein Konzept, es ist, glaube ich, keine besonders, doch vielleicht auch technisch besonders, aber es ist vor allem ein User Experience Konzept und ich freue mich schon, das auszuprobieren.
Ja, ich auch. Gut, dann kommen wir auf die anderen Themen, die auch vorgestellt wurden. Und da würden wir einmal im Schnelldurchlauf drüber gehen, über die wichtigsten Sachen.
Apple TV Plus. Hat kein neues Ted Lasso.
Ja.
Schade.
Irrelevant.
Ja, Apple TV, also sie üben sich offensichtlich in der Produktion von Serien und von Filmen und das machen sie gut. Das war so ein bisschen die Bottomline.
Ja, genau. Vision OS hat keiner, weil niemand eine Apple Vision Pro hat. In Deutschland kommt es am 12. Juli, glaube ich, raus. Genau, am
12. Juli kann man es in Deutschland kaufen und es gibt offensichtlich so wenig Content, dass sie nochmal ordentlich Werbung machen mussten. Hey, lade doch einfach DaVinci runter und nimm den Kompressor und dann kannst du auch so immersives Video machen. Immersive Video haben sie es genannt. Ich glaube, die haben wirklich ein bisschen ein Content-Problem. Also das glaube ich nicht nur, sondern das habe ich auch schon an vielen Blogbeiträgen und News gehört. Ich glaube, wenn man sich jetzt gerade so eine Apple, Vision Pro kauft, dann macht man die halt auf und muss sich irgendwie 500 Mal dasselbe Dinosaurier-Video anschauen. Ich glaube, das ist nicht so frisch.
Ja, was ganz cool war, war diese Rekonstruktion von 2D-Fotos in 3D. Der erkennt dann irgendwie die Depp, auch wieder mit AI natürlich und so, und kann dir dann so ein 3D-Foto da draus machen. Das sah ganz cool aus, aber ja, mehr auch nicht.
Ja, ist wahrscheinlich ein kleines Gimmick. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Modellpflege und ja, also wenn Apple mit AI viel zu tun hatte, dann ist es sicherlich auch kein Fehler, die eine oder andere Sache ein bisschen zu vernachlässigen.
iOS hat nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, 20 Jahren auf Android aufgeholt und man kann freien Platz zwischen den Icons haben. Oh mein Gott, ja.
Ja.
Ja, also es ging sehr viel um Customizing, es ging sehr viel um Themes. Man kann jetzt den, also erstens gibt's einen Dark Mode für die Icons, um ja, einen Dark Mode zu haben, und man kann die ganzen Icons stylen mit einer Farbe der Wahl und dann hat man trotzdem einen relativ minimalistischen Look, aber halt mit einer bestimmten Farbe.
Denkst du, das macht iOS automatisch und legt dann halt einfach einen Filter drüber? Oder muss man da ein spezielles SVG an?
Das machen sie liefern? Safe automatisch.
Ja, da bin ich mal gespannt. Also ich glaube, mit dem Perfektionismus, den Apple an die Design-Ansprüche an den Tag legt, könnte es wirklich sein, dass man das irgendwie noch sogar noch customizen oder mit einem Custom-SVG unterstützen muss.
Weiß ich nicht. Glaube ich nicht.
Ja, schauen wir mal.
Also es sah nicht so aus in den Demos.
Ja, stimmt, tatsächlich. Es sah tatsächlich aus wie so. Also diese Dark Icons auf jeden Fall, die waren.
Ja, vor allem waren es ja, also die ganzen Icons, die sie ja da hatten, waren ja nicht mal nur alles Apple-Icons.
Genau, da waren auch Third-Party-Icons mit dabei.
Aber, ja, ja.
Man kann jetzt das Control Center, erstens besteht es jetzt nicht nur aus einem Screen, sondern aus so einer ganzen Reihe von Screens, durch die man dann so durchscrollen kann.
Wie so kleine Tabs quasi.
Ja genau, es sah ein bisschen aus wie Tabs, wo man dann so rechts die einzelnen Menü-Items durch die Tabs scrollen kann. Und die kann man dann auch customizen. Insbesondere wird es dafür auch mit der Controls API eine API geben, mit der dann Entwickler eigene Software-Parameter oder auch was weiß ich für ein Auto, welches darüber gesteuert wird, Tesla, Ford. Ich glaube, Ford war hier ein Beispiel, dass man dann übers Control Center gewisse Funktionen mit ansprechen kann. Und man kann den Action-Button, den es ja ab dem aktuellsten iPhone gibt, damit auch customizen.
Ja, den kannst du ja jetzt auch schon customizen, aber mit halt den.
Genau, mit diesen Controls. Das ist ja nicht nur so eine random Shortcut oder so, der losgeht, sondern es ist dann halt
tatsächlich integriert mit den Apps.
Dann,
das finde ich ganz cool. Ich will nur eine Sache sagen. Ich will Quick Dis und Connect für Bluetooth-Devices, für bestimmte Bluetooth-Devices, die ich auswähle. Weil mich fuckt das so ab. Control Center, lange drücken auf links oben, lange drücken auf Bluetooth und dann kann ich erst meine Bluetooth-Device disconnecten. Finde ich scheiße. Deswegen, das wäre geil.
Ja, ich habe den Use Case nicht, weil ich halt nur ein Bluetooth-Device habe.
Ja, weißt du, ich verbinde halt auch mal mein iPhone mit einer JBL-Box oder einem Echo Dot.
Ja,
oder ich hab nicht dieses Magic Handover von meinen AirPods an, weil das manchmal einfach falsch ist. Dann öffne ich irgendwas an meiner Handy-App, dabei will ich an meinem MacBook noch weiterhören oder irgendwie sowas. Deswegen habe ich das aus und deswegen muss ich immer manuell dann die Bluetooth-Connection initialisieren. Und das fuckt mich auch mega ab, deswegen, ja. Man kann jetzt man kann jetzt die Kamera und Taschenlampe austauschen mit anderen Actions, wie zum Beispiel Snapchat oder öffne mir den Kalender oder keine Ahnung, alles Mögliche.
Genau, also Kamera und Taschenlampe sind ja immer im Lockscreen so zwei Quick-Buttons und die sind jetzt austauschbar mit anderen Funktionalitäten und es gibt einen Grinder-Modus. Man kann jetzt nämlich die Apps sowohl mit einer Face-ID absichern als auch komplett unsichtbar machen.
Mega. Also ich finde es tatsächlich sehr cool.
Genau, also wenn man ein Geschenk kaufen möchte und es verbieten oder nicht zeigen möchte, das ist doch der typische Use Case, oder?
Geschenk?
Das ist immer die Story, die Firefox erzählt für den Inkognito-Modus.
So.
Ja. Du möchtest ein Geschenk kaufen?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht will, dass jemand meine privaten Nachrichten liest oder meine Arbeitsmails oder irgendwie sowas. Ich meine zum Beispiel Outlook hat das ja schon eingebaut, dass man da Face ID vormachen kann.
Ja, für Compliance ist das
aber
schon toll.
Genau, und jetzt kann man das halt system-wide für jede App einstellen, was halt mega geil ist. Weil dann kannst du halt trotzdem dein Handy irgendjemand anders geben, ohne dass der damit irgendeinen Schundluder treiben kann. Das ist halt sehr, sehr cool.
Kontakte selektiv freigeben geht jetzt auch. Das ist ja das altbekannte WhatsApp-Problem, dass man, wenn man WhatsApp halt nutzt, man die komplette Freigabe seines Adressbuchs machen muss und dann eben potenziell auch nur sehr weiche Kontakte oder geschäftliche Kontakte mit ins Boot holt. Und das finde ich schon ein deutlich, deutlich überfälliges Feature,
ja,
dass man die mindestens mal nur 2, 3, 4 Kontakte in irgendeinen, vor allem Messenger, dann reinkriegen kann.
Apropos Messenger, in Messages gibt es Send Later, was tatsächlich ziemlich cool ist. Du kannst halt sagen, schick das morgen um 8 Uhr in der Früh ab oder 8.34 Uhr, damit es ein bisschen natürlicher rüberkommt. Und ja, das war auf jeden Fall sehr cool. Dann noch Formatting in Messages, also du kannst Bold, du kannst Underline, du kannst Strike Through, du kannst Italics, ja.
Also ja, also so diese sinnvollen Formatierungen sind ja wirklich.
Ja, tatsächlich, nice. Das ist cool, also, aber fett. Dann ja, gibt es halt noch irgendwelche komischen Textanimationen für bestimmte Wörter, die dann irgendwie wiggeln oder explodieren oder keine Ahnung was, komplett useless, ja, weiß ich nicht.
Genau, braucht man glaube ich gar nicht so lange drüber reden. Was ich ein bisschen, also jetzt retrospektiv macht es natürlich Sinn, das Ganze in dem AI-Kontext zu sehen, ja. Aber die Mail-App bekommt wohl einen ordentlichen Overhaul und der ist vor allem die Autokategorisierung, das heißt Priorisierung und Kategorisierung von E-Mails sowie eine Zusammenfassung. Und ich muss schon sagen, das hat mich extrem an Superhuman, Hey und Google Mail erinnert.
Ja, same. Ich habe es ja auch direkt gesagt, so what the fuck, einfach kopiert.
Und ja, also das fand ich schon ein bisschen, also wir kommen nachher nochmal zu so einem Shameless Rip-Off. Da hat sich, glaube ich, die Entwicklungsabteilung ordentlich inspirieren lassen von der Konkurrenz.
What works, works.
Tap to cache. Das heißt, man legt die iPhones aufeinander und kann dann Geld austauschen, also wie PayPal, Kleingeld, irgendwie so eine Auslage im Restaurant. Das wird aber mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht in Deutschland funktionieren.
Genau, das geht nur mit diesem Apple Cash-System und das haben wir hier nicht.
Genau. Und die automatischen Kategorien, wie wir sie jetzt aus dem Mail schon kennen oder gesehen haben, gehen jetzt auch in Fotos. Da haben sie meiner Meinung nach ein bisschen lang drauf rumgeritten.
Ja, vor allem so Whole Redesign und keine Ahnung, was dann da mega einen großen ein Deal drauf gemacht.
Kategorien, die automatisch
haben jetzt halt. Die haben jetzt nicht mehr unten diese Buttons, wo man auf die verschiedenen Reiter gehen kann, sondern man hat jetzt unten, kann jetzt hochswipen und hat dann da halt irgendwie Kategorien, Alben, Memories, Pinned Collections, also die nennen das Collections, aber ja, also das fand ich komplett Wayne. Also
ja, und ich lerne immer mehr, ich bin ein Lernender, dass Fotos für viele Menschen einfach ein Ding sind, glaube ich. Also ich verbringe ehrlich gesagt ganz, ganz wenig Zeit und Energie mit meinen Fotos. Ja. Aber wenn ich mal wirklich so mit Nicht-Techies rede, da sind die Fotos auf dem Handy halt das A und O und das Wichtigste überhaupt. Und
ja, ich verstehe das
ganz
auch nicht.
Großer also, emotionaler
Wert. Ich meine,
Wert.
Für so Urlaube oder so finde ich schon ganz cool, dann sich nochmal zurückerinnern, dann ein Album zu machen und so. Aber, also keine Ahnung, ich gehe jetzt auch nicht irgendwie jede Woche auf irgendeinen Trip, so wie die schwangere Frau da gezeigt hat, wo sie dann irgendwie, ja, hier waren wir letzte Woche in Patagonien und dann waren wir hier in Shanghai und hier waren wir dann noch da und da. Und ja, keine Ahnung, so viele Alben habe ich nicht mal auf meinem Handy. Also ja, da funktioniert halt das Redesign von Fotos nicht, wenn man da nicht zehntausende verschiedene Alben
hat. Ja, oder wenn man nur sein Essen fotografiert.
Ja, genau. So, dann kommen wir zu Audio und Home.
Da ist ja nichts passiert, ne?
Genau, und ich dachte schon, Home hat was vielleicht mit Smart Home zu tun.
Ja, das war schon die Kategorie, wo das rein hätte gehört,
ja,
wenn
aber
es was gäbe.
Es ging dann tatsächlich eher nur um Audio.
Weißt du, was ich tatsächlich glaube, Lukas? Schau dir wirklich nochmal die News bzw. die Vorträge, die jetzt diese Woche kommen, an. Weil ich glaube einfach, es interessiert niemanden und sie haben es deshalb nicht in die BBC.
Ja, das kann auch sein, ja. Auf jeden Fall gibt's neue AirPods-Feature, nicken und verneinen.
Genau, man kann jetzt mit den AirPods, wenn Siri eine Ja-Nein-Frage stellt, einfach den Kopf schütteln oder nicken. Und dann bedeutet es Ja oder Nein.
Ich hoffe, das ist auch so, also ich habe viele wo ist Notifications mit meiner Freundin einfach. So, ja, ich bin zu Hause angekommen oder der wurde notifiziert, dass du jetzt zu Hause angekommen bist, bla bla bla. Und da muss ich dann, also da sage ich halt immer lautstark, halt's Maul. Und dann hört's halt auf und dann kann ich weiter Musik hören. Da wäre es, glaube ich, auch ganz praktisch, wenn dann neben mir jemand läuft, dass ich nicht halt's Maul sagen muss, sondern einfach nur den Kopf schütteln.
Ja, das hilft manchmal in sozialen Situationen.
Ja, richtig. Dann gab es viel zu Apple TV oder halt, ja, quasi so, was ist mit doch Apple TV einfach.
Ja, Apple TV, und, genau. Sie haben ja X-Ray geklaut von Amazon Video.
Ja, und ich hab direkt gesagt X-Ray und dann haben sie es gezeigt und meinen Insight. Und ich dachte mir so, wow, das ist ja wirklich eins zu eins der gleiche Name, halt bloß anders.
Und X-Ray kommt ja tatsächlich vom Kindle. Also das war ja zuerst gedacht, um in komplexen Büchern, wenn jetzt Personen kommen, die man irgendwie vergessen hat.
Und
also
dann nochmal genau, zurückreferenzieren.
Genau, kann okay, man draufklicken, wer ist das, wo wurde die Person vorgestellt. Und das war so das Erste, wo mir das überhaupt untergekommen ist. Aber mit Videos und mit Audio funktioniert das natürlich genauso.
Ja, ganz cool. Ja, sonst war da eigentlich nichts wirklich Interessantes. Gehen wir zu WatchOS. Da gab es ganz coole Sachen, also so Training Mode, so wie war dein Trainingverhalten, war es typical mit irgendwelchen Analysen, die sie fahren über verschiedene Datasets und keine Ahnung was. Und
also da kann man so die Härte des oder den Effort, also den wie anstrengend das Training war, bewerten und dann das entsprechend auswerten. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Rip-Off von Freeletics, die haben das auch schon seit Jahren drin. Ich habe während Corona Freeletics viel gemacht. Und die machen das genauso. Das aber direkt auf der Uhr in der Fitness-App zu haben, ist halt auch nochmal toll.
Ja, und da fand ich auch nochmal geil, dass sie Vitals vorgestellt haben. Das addet dann nochmal zu diesem Training-Mode, wo dir angezeigt wird, wie verhalten sich deine Vitalwerte einfach. Hä? Herzfrequenz, keine Ahnung.
Ja, und vor allem auch eine Historie zu haben, oder wenn
richtig
man dann wirklich mal
und
auf
auch,
der Uhr drauf schaut.
Ja, Veränderungen, Veränderungen da drin, bin ich jetzt viel drüber, bin ich noch im Rahmen, bin ich im Training-Mode vielleicht viel zu krass gewesen und deswegen hat das jetzt auf meine Gesundheit geschlagen oder keine Ahnung was. Das ist ganz cool, weil ich glaube, da fehlt noch so ein bisschen so, ja, eine Übersicht. Ich meine, ich kann jetzt schon wissen, okay, hier hatte ich irgendwie 10 BPM weniger bei dem Lauf als bei dem, aber in welcher Korrelation steht das? Ist das gut? Ist das viel besser? Ist es schlechter und so? Da finde ich das tatsächlich sehr, sehr cool.
Und was ich auch noch ganz nett fand, ist ein Feature, dass man die Fitnessringe tagesgenau steuern und definieren kann. Weil ich habe halt oft das Problem, dass ich an Tagen, wo ich im Gym bin, die Ringe irgendwie nach 10 Minuten voll habe. Und an Tagen, wo ich nicht im Gym bin, darauf sind sie halt ausgelegt. Und ja, ich glaube, also so habe ich das Feature verstanden. Ich könnte jetzt sagen, hey, ich bin jeden Mittwoch im Gym und dann setze ich da halt meine Goals auf irgendwie das Dreifache und dann macht es auch irgendwie Sinn, die zu erreichen.
Ja.
Und ich habe dann halt unter der Woche, wenn ich wirklich nur zur Arbeit laufe oder nebenher vielleicht mal ein bisschen einen kleinen Workout machen, trotzdem noch irgendwie einen Ansporn und eine Motivation, meine Ringe voll zu kriegen.
Richtig, und das finde ich auch ganz cool und ich glaube, sie haben auch gezeigt, man kann sogar Pausen auch einlegen, was ich auch sehr gut finde, weil teilweise, ja, dann habe ich halt eine Woche Urlaub und ja, da will ich dann vielleicht mal keine Fitnessroutine
ein. Ja, man ist auf der Geschäftsreise oder
ja,
sonst was.
Ja, irgendwie sowas und dann so kann ich halt einfach sagen, ey, ich unterbreche nicht irgendwie meine Streak oder so, sondern kann das pausieren für eine bestimmte Zeit und dann mache ich halt weiter. Das finde ich eigentlich echt ganz geil.
Mein iPad hat jetzt endlich einen Taschenrechner.
Das musst du viel krasser announcen. Also das ist viel, viel krasser als die AI-Features. Das fucking iPad hat einen Calculator, Leute. Jede.
Einen offiziellen.
Du kannst es bestätigen. Jede WWDC oder jedes Mal, wenn iPads erwähnt werden, sage ich, so, jetzt kommt der Calculator. Jetzt, ich habe es heute wieder gesagt.
Ja, aber es ist auch einfach schon so ein Meme geworden. Also wenn ich irgendjemandem sage, ja, ich benutze irgendwie mein iPad, nicht mal einen Taschenrechner.
Ja, ja.
Das ist schon so, ja.
Und
die Lustigkeit hält sich in Grenzen, aber.
Aber sie haben sich das, glaube ich, auch wirklich aufgespart, bis sie mit einem Feature on top rauskommen, was das Ganze geiler macht. Und das haben sie, glaube ich, geschafft. Also wir haben schon diverse Apps auch hier im Podcast empfohlen, die Rechenaufgaben gut machen, wo du dir so Notes schreiben kannst und dann halt rechnet der dir on the fly die Werte aus und du kannst Variablen setzen und so. Da kommt in den Sinn Numi, Hey Note, Tod hast du auch noch, ne?
Genau.
Die das alle machen. Und ja, jetzt kann das einfach die Notes-App von Apple, sowohl auf dem iPad als auch auf dem macOS. Und das sah echt sick aus. Also sowohl, dass du halt in der Notes-App, wenn du da irgendwas reinschreibst, dann kannst du da Variablen setzen, irgendwelche Berechnungen machen und dann rechnet dir die Notes-App das direkt aus, mit quasi in Verbindung mit der Calculator-App. Was aber noch ein viel krankeres Killer-Feature ist, ist, dass du in den fucking, wie heißt es, Freeform? Nee, wie heißt die?
In der Notes-App geht es auch.
Ach so, du kannst genau, in den Notes-App auch so frei zeichnen dann.
Genau, und also das ist wirklich, also.
Und das sah absolut krank aus. Du kannst handschriftlich zeichnen in dieser Notes-App und da dann irgendwelche Berechnungen machen, auch mit irgendwelchen Diagrammen, wo du Variablen setzt oder so. Und der rechnet dir das einfach aus. Und dann kannst du, und das war wirklich so mind-blowing, du kannst dann von Funktionen Graphen erstellen lassen und dann auf Variablen Slider packen und dir angucken, wie sich der Graph verändert, wenn du dann den Slider betätigst. What? What? Da ist so jede Mathe, jede Note-Taking-App einfach weg. Das ist einfach fucking next level.
Und ich muss halt sagen, das ist halt ein Use Case, den fühle ich. Also wie oft bin ich in einem Telefonat und muss halt schnell irgendwelche Stundensätze mal zusammen addieren oder irgendwie mal ein Average bilden oder irgendwelche 3, 4, 5 Summen, die gerade zur Diskussion stehen, addieren und das dann wirklich so nonchalant nebenher in so einem interaktiven Sheet zu machen, schon ein Game Changer. Also ja. Ich freue mich wirklich drauf. Und ich habe jetzt auch schon die ganze Zeit ein bisschen die Note-App ausprobiert. Und ich glaube tatsächlich, ich gebe da nochmal eine Chance. Weil ich habe bisher immer GoodNotes verwendet. Und GoodNotes ist halt ist eine Third-Party-App, die so der Klassiker ist für Note-Taking. Aber ich glaube, dass die App von Apple inzwischen der Sache nichts nachsteht. Also könnte schon sein, dass ich da demnächst dann wechseln werde.
Vor allem mit dem, also das ist glaube ich relativ selektiv, weil ich würde es zum Beispiel nicht wollen, aber du kannst halt jetzt handschriftliche Notes auch handschriftlich lassen, weil du jetzt Textbearbeitung machen kannst, Rewriting von Text etc. pp. Du kannst Text löschen oder Text schreiben und dann verbessert dich deine Notes-App mit deiner eigenen Handschrift. Das heißt, der macht die dann leserlicher und ein bisschen cleaner als das, was du gerade runtergeschrieben hast. Oder wenn du was löscht, dann packt er den Text wieder ran oder du kannst Text verschieben und es geht weiter nach unten und es bleibt aber alles in deiner handschriftlichen Form. Der lernt quasi dann von dem, wie du schreibst und nimmt dann diese Form und packt es dann in den Text über. Du kannst dann sogar Text-Snippets kopieren oder mit Tastatur reinschreiben und er macht es dann handschriftlich, in deiner Handschrift.
Und das ist halt auch was bei GoodNotes halt gar nicht gut funktioniert. Also wenn ich da irgendwelche Notizen mache und es hat sich was weiß ich eine neue Information in der Besprechung ergeben oder ich habe mir jetzt erst ein bisschen die Ideen aufgeschrieben und will dann nochmal ein paar Sachen löschen, die wir jetzt nicht beschlossen haben, sondern die wir verworfen haben. Und da ist man halt immer am Rumskribbeln und am Rumschieben. Ja. Und dass man dann die handgeschriebenen Texte ähnlich flexibel verwenden kann wie ein geschriebener Textblock mit einer Tastatur macht die Sache dann schon nochmal wesentlich, wesentlich
ja,
besser.
Ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich habe ja keinen iPad Pro oder so, aber ich würde auch sowas nicht wollen, weil meine Handschrift unglaublich hässlich ist.
Ich fühle mich halt tatsächlich mit Notizen, die ich mit der Hand geschrieben habe, irgendwie ein bisschen wohler als die.
Ja, du schreibst auch schöner als ich.
Danke.
Ja. Dann kommen wir zu macOS. Das neue Release heißt Sequoia.
Also irgendwie jedes Jahr irgendwie schwieriger auszusprechen.
Ja, richtig. Irgendwann, ja, weiß ich nicht. Und wieder ein Killer-Feature. Und jetzt muss ich auch nochmal sagen, wie fucking insane diese Density an geilen Features in dieser Keynote war. Also ich meine, von mir aus hier WatchOS war jetzt nicht so krass oder irgendwie Apple Audio and Home. Aber jetzt kommt nochmal ein absolutes Killer-Feature. iPhone Mirroring. Und da dachte ich mir echt so, okay, Screen Capture oder so ein Scheiß oder irgendwie sowas. Nee, das ist einfach so wie Continuity auf deinem iPad, aber als Fenster in deinem macOS. Du mirrorst dir dein iPhone, obwohl es im fucking gelockten Zustand ist und du kannst sogar dein iPhone in dem Standby-Modus verwenden, auf einem Stand, wo er dir dann irgendwelche Informationen oder die Uhrzeit anguckt und du kannst trotzdem dein ganzes iPhone komplett mirroren auf dein macOS und so benutzen, wie wenn das einfach nur das iPhone ist.
Und das ist halt ein absoluter Gamechanger für sowas wie Instagram, wo man vielleicht Content auf einem gescheiten Device wie macOS mit macOS vorbereiten möchte, ein Video schneiden, ein Foto bearbeiten und dann literally per Drag and Drop auf sein iPhone ziehen kann, welches virtuell auf dem Desktop ist.
Ja, oder du hast alleine ja schon auch viele Apps, die gar nicht funktionieren auf macOS. Und was halt auch geht, ist Sound von dem iPhone auf deinen Rechner. Alleine, also ich hatte zum Beispiel den Use Case, mega niche, ich weiß, aber ich habe ein Pen and Paper gehostet und da wollte ich Pocket Bard benutzen, um die Musik zu managen. Jetzt gibt's das leider nicht auf macOS. Was muss ich dann machen? Okay, iPad stelle ich mir daneben, habe ich mir extra ein iPad gekauft und so. Dann, wie mache ich das mit dem Sound-Output? Keine Ahnung, alles kacke. Jetzt könnte ich einfach mein iPhone mirroren, den Output auf mein MacBook haben und das trotzdem über ein kleines Interface haben, über so eine kleine App steuern. Wie fucking geil ist das denn? Und mein iPhone kann trotzdem gelockt neben mir sein. Das ist trotzdem nicht vulnerable, dass irgendjemand da einfach rangeht und Sachen damit macht.
Und ich glaube, das ist halt einfach nur der Debug-Modus von Xcode jetzt als Feature ausgebaut. Und das ist voll fein, das so zu tun, weil es ist offensichtlich ein Mehrwert.
Ja, was auch noch ein Mehrwert ist, wo ich mir so denke, auch wieder fucking finally, das ist wie so ein finally Keynote-Ding. Jetzt haben die einfach Window-Management quasi mit drin. Man kann Windows an die Seite ziehen und es ist die Hälfte einfach. Und man kann es sogar mit einem Keyboard steuern, Markus. Mit einem Keyboard. Das ist einfach...
Es wird niemals nie die Features haben, die du unbedingt haben möchtest.
Na, natürlich nicht. Das sage ich auch nicht. Aber man kann das... Das ist unglaublich geil. Was für Magnet, was für Raycast Window Management, was für Mosaik. Brauche ich nicht mehr. Also so wie ich das gesehen habe, du kannst fucking splitten. Links, rechts.
Genau, links, rechts, Viertel und Center und wahrscheinlich auch Max.
Hoffentlich auch Max und dann hat man alles. Was brauche ich mehr? Ich kann mir vielleicht sogar meinen Window Manager sparen. Von mir aus, dann mache ich das so nativ, anstatt 10.000 verschiedene Programme dafür zu haben. Man muss natürlich auch sagen, ja, Windows hat das seit Tag 1. Das funktioniert einfach auf Windows, deswegen heißt es Windows. Aber dass es endlich auf Mac kommt. Ich weiß nicht, wie lange ich darauf gewartet habe und wie oft ich diesen Stage Manager auch als Bullshit empfunden habe, weil das nicht das ist, was wo ich mir gedacht habe, ey, endlich machen sie es richtig. Nee, jetzt machen sie es richtig. Krank. Unglaublich geil. Sonst klonen sie noch 1Password.
Ja, und das, also obvious, also sehr, sehr obvious. Es gibt ja jetzt schon so eine eingebaute Passwort Applikation, das ist ja aus dem Schlüsselbund schon länger rausgewandert und also das Layout sah ganz stark nach 1Password aus. Also man hat links die Kategorien, man hat die Listen, das Services, für die man Passwörter gespeichert hat.
Ja, man muss aber auch zu sagen, wie will man das auch anders gestalten?
Ja, anders machen, ja, also genau. Aber natürlich hat 1Password das jetzt über Jahre refined und verbessert und toll gemacht. Und
willst du wechseln?
Weiß ich noch nicht. Also kommt ein bisschen drauf an. Ich finde, es ist ja jetzt, glaube ich, schon mindestens 6 Jahre her, dass Apple die API für Passwortmanager zur Verfügung gestellt hat. dass man mit Third-Party-Passwort-Manager in Safari und auch in Applikationen die Passwörter einfügen kann. Und da ist die User Experience mit 1Password schon sehr gut. Also ich weiß es nicht, ob das jetzt mit der eingebauten Passwort-App dann besser wird.
Ja, ich muss aber auch dazu sagen, das ist mir ein bisschen zu Lockdown. Ich meine, dann bin ich doch auf Linux, was mache ich?
Genau, das ist richtig.
Dann habe ich keine Passwörter, gar keine. Und alleine das ist schon Grund genug für mich, dass ich da auf keinen Fall drauf switchen werde.
Ja, also bin mit 1Password zufrieden und konkurrenzbelebtes Geschäft. Also wenn Apple jetzt die Hauptfeatures geklont hat und anbietet, dann wird 1Password eben mit besseren Features um die Ecke kommen, hoffentlich. Und die dann für das Geld, das sie verlangen, den Benutzern zur Verfügung stellen.
Genau.
Wie fandest du den Cringe-Faktor von dieser WWDC vielleicht abschließend?
Also ich fand's sehr lustig, muss ich sagen. Also ich fand's nicht so cringe wie dieses Mother Nature-Ding. Das war wirklich unglaublich peinlich.
Das war ganz schlimm. Aber das ist jetzt auch schon fast, ich glaube, 2 Jahre her oder so.
Ja, aber also ich fand, da nahmen sie sich, also der Craig Federighi nimmt sich ja schon immer selber auf den Arm dann auch.
Und vor allem hat er zum ersten Mal die Memes zu seiner Frisur acknowledged.
Ja, mit dem Frisurenhelm
und dem Föhn.
Und dieser Hidden Frisuren-App und so. Das war schon alles ganz lustig. Und also dieses Double war, also da musste ich auch schon sehr lachen, als der Typ dann da irgendwie Parcours durch das Treppenhaus gemacht hat und man halt wirklich genau gesehen hat, dass das auf keinen Fall er ist.
So random Typ mit komplett anderer Statur und einfach nur so eine weiße Perücke.
Irgendwie auch 10 Zentimeter kleiner oder so. Das war schon lustig auf jeden Fall.
Ja, und es war es auch nicht irgendwie so eine absolut overkandidelte, cringe Werbung, wie jetzt dieses, was war letztes Mal der Skandal, diese Press- oder die, also auch so 3D-Zeug, das irgendwie reinfliegt und welche Dinge tut, fand ich jetzt gar nicht. Also bei so Produktvorstellungen ist es ja oft so, dass dann mega Apple rettet die Welt oder hier ist nochmal 20 Sekunden lang eine total krasse 3D-Animation. Das habe ich nicht vermisst.
Ja, ich auch nicht.
Vielleicht nochmal ganz abschließend, wenn Apple das AI-Thema nicht in der Form gebracht hätte, ich glaube, morgen wäre der Stock eingebrochen.
Ja.
Wie noch nie.
Ja.
Also das war dringend nötig und vielleicht hat es sich auch gelohnt, mit dem Outing und mit der Veröffentlichung so lange zu warten, bis das Konzept stabil ist und funktioniert. Und ich meine, wir entwickeln ja auch jetzt schon seit fast einem Jahr AI-getriebene Anwendungen und das ist schon State of the Art, was uns da heute präsentiert wurde.
Ja, sehr, sehr cool. Also nach der wirklich langweiligsten Keynote ever war das jetzt echt ein Banger.
Ja, und es passt, glaube ich, auch, das zu einer WWDC zu machen, wo die ganzen Entwickler die Augen drauf werfen.
Ja.
Und das ist an der Stelle sicherlich sinnvoll. Dann lass uns jetzt am besten weitermachen mit dem Feedback und Rückblick. Da habe ich eigentlich nur von mir aus 2 Themen. Also wenn wir WWDC haben oder eine Keynote, dann machen wir das Thema der Woche immer am Anfang und das Feedback und Rückblick dann immer danach. Und da sind wir jetzt. Ich hasse Outlook, Lukas.
Ja, die Suche ist wirklich unglaublich scheiße.
Also nicht nur die Suche, ich komme einfach, also mein Arbeitsalltag ist einfach komplett gelähmt. Also ich habe natürlich eine sehr hohe E-Mail-Frequenz, das ist, glaube ich, völlig normal. Ich beschwere mich da auch gar nicht, wenn man irgendwie im C-Level sitzt, dann muss man schon irgendwie mit 200 Mails am Tag klarkommen. Und das komme ich halt nicht mit Outlook. Und ich habe dann gesucht und gesucht und gesucht und Hey funktioniert ja nicht, weil Hey ja eine eigene API serverseitig braucht und dann weiterleiten und shit, das geht alles nicht gut. Und dann bin ich über Superhuman gestoßen und das Erste, was mir aufgefallen ist, dass es unglaublich teuer ist. Es kostet nämlich 30 Euro im Monat.
Holy fuck.
Aber bis jetzt, ich bin begeistert. Es ist ähnlicher Workflow wie Hey. Man hat verschiedene Inboxes, man hat die gesplittet. Es ist komplett Shortcut getrieben. Das heißt, du hast eigentlich keine Chance mit der Maus. Und es geht ganz stark darum, Inbox Zero zu machen. Das heißt, das allererste Ziel, das du hast, ist, deine Inbox auf Zero zu bringen. Und da helfen dir dann Shortcuts wie sofort beantworten, später beantworten. Das ist AI integriert, um schnelle Antworten zu schreiben. Man kann sich Zusammenfassungen von ganzen Threads geben lassen. Auch das ist, ich meine, du bist in manchen Threads selbst drin. Das ist für mich immer unglaublich schwer, da am Ball zu bleiben. Und da kann ich Superhuman auf jeden Fall empfehlen. Und vor allem die Suche ist geil.
Nice.
Also die funktioniert und die funktioniert auch offline und sie ist schnell und sie liefert mir das, was ich erwarte. Und deswegen möchte ich jetzt diesem Programmchen mal eine Chance geben und ich freue mich schon, dass ich da jetzt zumindest ein bisschen produktiver bin.
Ja, das ist doch sehr geil.
Ich packe mal den Link noch mit rein. Und was ich auch sehr überrascht fand, wir entwickeln ja mit Quarkus. Und da hatte ich ein Feature vermisst in einer Extension für MinIO und ich wusste jetzt, wie man dieses Feature entwickelt und ich habe dann gedacht, Mensch, ich versuche mal zu contributen und es hat überraschend gut geklappt. Mhm. Also es war jetzt nichts Krasses oder so, es waren irgendwie 5 Zeilen und dann vielleicht nochmal 20 Zeilen Dokumentation und der Pull Request ging in 3 Tagen durch, was im Wesentlichen an mir lag, weil ich am Wochenende nicht weiter dran gearbeitet habe. Und das Release kam 2 Tage später. Also insgesamt ein Throughput von 5 Tagen von ich raise ein GitHub-Issue, ich biete an, es selbst zu fixen. Das Ding wurde gereviewt, gefeedbackt, von mir gemerged oder als Merge-Request zuerst gesquashed und dann einen Merge-Request gemacht. Dann wurde der akzeptiert und es wurde ein Release gemacht und noch mal ein wunderschönes Gesicht wurde auf die Contributor-Seite gepackt. Das ist schon ziemlich amtlich.
Ja, ist doch cool.
Also das war wirklich mal eine Open-Source-Experience, die ich sehr gefeiert habe. Und man kann jetzt Custom-Environment-Variablen an den Dev-Service von MinIO packen.
Völlig konträr zu der Experience, die ich hatte, als ich zu den Python-Recipe-Scrapers contributed habe. Da war es einfach nur absoluter Abfuck. Ich musste 20 Revisions machen für eine fucking Python-File und irgendwie 20 Tests einreichen, damit auch wirklich alles funktioniert und alles nochmal reverten, weil das war dann doch nicht richtig, weil ich da irgendwie dann anders an die API gehe und ja, absoluter Scheiß. Sonst habe ich aber auch noch 2 Feedback- und Rückblickpunkte.
Ja.
Und zwar mache ich gerade meine Webseite neu in Go, HTMX und Pocketbase, was quasi so ein ganzer Go-Stack ist, alles nur Backend und ich nenne ihn Pocket Goth. Ja, genau. Das ist der coolste Stack auf jeden Fall und ja, macht ziemlich viel Spaß. Go ist eigentlich echt eine ganz coole Language. Und ja, HTMX ist eigentlich auch ganz geil. Ich find's auch mal cool, einfach anders über Webpages nachzudenken, muss ich sagen. Kein scheiß Lifecycle on-mount, on-destroy, on-before-mount, on-before-destroy, aber was ist, wenn dann die Computed-Prop hier mit der Ref korreliert und dann habe ich einen Loop oder dann muss ich einen Effekt machen und keine Ahnung, was passiert, wenn ich jetzt hier direktes Callback mache? Ah nein, das ist dann keine Reactive-Property. Absoluter Scheiß alles da im Frontend mit irgendwelchen tausenden Patterns, die ich lernen muss und irgendwelche Partial Hydration Scheiße einfach alles. Gebt mir doch alle weg mit so einem Kack. Ich will einfach nur mein Backend haben und coole Webpages machen, die einfach HTML ausliefern und von mir aus ein bisschen Interactivity haben mit HTMX und das funktioniert ganz gut. Also ich kann es tatsächlich empfehlen, für so kleinere Dinger, ja, wer sich den Code angucken will, geht einfach auf mein GitHub-Profil. Wir können den Link auch in die Shownotes packen. Ich vergesse es wahrscheinlich eh wieder.
Ja, ich packe den mal schnell rein. HTMX finde ich auch nach wie vor spannend. Ich habe es bis jetzt noch nicht in einem sinnvollen Projekt jeweils über den Prototyp-Status hinaus bekommen. Aber vielleicht schließe ich mich dir mal an. Und werde das dann natürlich nicht mit Go, sondern mit Quarkus und HTMX ja machen. Wahrscheinlich dann mit der Qt Template Engine. Ich habe da so ein paar Ideen, die vielleicht auch
den Link schon reingepackt.
In den hiesigen Hackerspace ihren Einfluss finden werden.
Genau. Sonst habe ich genau diese Page jetzt auch mit Cloudflare abgesichert und ich bin echt erstaunt. Erstens, wie gut das funktioniert und zweitens, dass der tatsächlich all deine Requests einfach proxied. Du bist dann tatsächlich, also wie das funktioniert ist, meine DNS-Requests werden dann nicht mehr auf meinen direkten Server, den ich vielleicht irgendwo stehen habe, resolved, sondern erstmal zu den Cloudflare-Servern und die Cloudflare-Server proxyen dann jeden Request, den es gibt, an meinen Server. Und so kommt meine Client, also meine richtige IP, nie an einen echten Client ran, was eigentlich ziemlich cool ist. Dann muss man sich natürlich trotzdem noch sichern, wenn man jetzt Angst vor DDoS-Attacken hat, dass man eine Firewall dazwischen hat. Da gibt es zum Beispiel bei Hetzner kostenlos eine Cloud-Firewall, wo man einfach die IPv4-Adressen von Cloudflare einträgt auf Port 80 und 443 und dann kann nur noch Traffic von Cloudflare kommen, was mega cool ist. Also ich bin echt erstaunt.
Und du hast ja auch gesagt, das ist alles noch im Free-Tier, richtig?
Ja, ich bin komplett im Free-Tier. Ich muss da nichts extra bezahlen. SSL-Zertifikat ist für Top-Level-Domain und erstes Level von Subdomain kostenlos auch. Also alles, was quasi, wenn ich jetzt sag, page.kiru.de, das ist noch mit drin. Aber wenn ich jetzt sag, sub.page.kiru.de, das wäre jetzt nicht mehr drin als SSL-Zertifikat. Da muss man dann entweder $10 zahlen pro Monat oder man proxyt halt den Request nicht und terminiert das SSL direkt auf seinem Server.
Also ich habe schon von verschiedenen Stellen gehört, dass Cloudflare echt toll sein muss und vor allem auch unglaublich bezahlbar. Also ich glaube, John Gruber hat mal in seinem Podcast gesagt, dass er 50 Euro bezahlt, um daringfireball.com offensichtlich das größte Tech-Blog, das so in dieser Nerd-Bubble existiert, abzusichern. Das ist halt schon eine Ansage.
Ja, obwohl man da auch nochmal differenzieren muss. Es gab jetzt in den letzten 3 Wochen eine relativ große Story auch darüber. Ich glaube, wir können die auch eigentlich mit in die News nehmen. Darf ich da einfach direkt drauf eingehen?
Ja, klar, natürlich.
Weil Cloudflare hat anscheinend eine Seite, ich kann hier mal den Reddit-Link hier reinmachen. Man muss natürlich dazu sagen, also es gab eine Gambling-Seite, die auf Cloudflare gehostet war oder halt Cloudflare CDN benutzt hat und da auch relativ viel Traffic verursacht. Und die hatten dann eine Korrespondenz mit Cloudflare oder eher Cloudflare hat die angeschrieben mit your network settings, your app settings are affecting our network. Please call us as soon as possible, ASAP. Und dann denkt man erstmal, oh, okay, what the fuck? Und dann gehen die in den Call so schnell wie möglich, versuchen irgendwelche Leute ranzubekommen, irgendwie von deren Infrastrukturteam und keine Ahnung was. Dann gehen die in den Call rein. Wer ist dran? Das Sales-Team. Wie wär's, wenn ihr nicht unseren Enterprise-Plan kauft? Ein Jahr im Voraus, 120.000, wie wär's? Ihr könnt hier diese Features habt ihr, bla bla bla. Und alle mega verwirrt. Hey, what the fuck? Ich dachte, wir effekten euer Network. Warum pitcht ihr uns jetzt euren Enterprise-Plan? Okay, Call vorbei, kommt wieder eine Mail mit, ja, hier Security- und Firewall-Team oder irgendwie sowas. Oder Trust- and bla 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 Team möchte mit euch reden wegen, man müsste mal über, wie war es hier? Genau, Routine Monitoring brought to our attention involved in Domain Rotation Activities, bla bla bla. Please connect with our, wo steht's? Ich weiß nicht, welches Team. Auf jeden Fall meinten sie, da kommt dann irgendwie Trust and Safety Team oder so. Dann gehen sie in den Call rein. Wer ist es? Sales. Kauft doch unseren Enterprise Plan. Hier, das sind diese Features. Schicken die wieder eine Mail mit irgendwie, das hier bringt der Enterprise-Plan mit irgendwie Bring Your Own IP, ne? Also dass nicht mehr die Cloudflare-IPs benutzt werden, SSL, 4S, keine Ahnung, Advanced DDoS Protection, Argo Smart Routing, bla bla bla, Image Resizing, Zero Trust, Role-Based Access Control, tausende Features. Und von den Features brauchten die halt auch nichts, diese Gambling-Seite. Und dann schreiben die halt wieder zurück und meinen, ja, dann, also wir gucken uns gerade auch die Konkurrenz an, bla bla bla, so in dem Wortlaut, und auf einmal wird einfach alles von denen von Cloudflare runtergenommen. Alle Domains, alle Services, alles einfach innerhalb von 24 Stunden weg.
Sehr schön.
Ja. Und das ist halt so, das ist schon eine Horrorstory, ne? Du musst dir vorstellen, wenn du ein Business hast und Cloudflare sagt dann einfach irgendwie, ja, kauf doch unseren Enterprise-Plan, kauf doch unseren Enterprise-Plan, sagt dir aber nie, wo das Problem ist, warum du den Enterprise-Plan kaufen musst und keine Ahnung was. Und dann am Ende löschen die einfach alles von dir. Das ist schon schwierig, auf jeden Fall. Man muss natürlich dazu sagen, das ist ein Casino. Man kann sich auch denken, als Casino, was für Probleme gibt es da, weil gewisse Countries blocken halt einfach Casinos und blocken die, indem die die IPs halt blocken.
Genau, und dann, also ich kann mir schon vorstellen, dass es da wirklich zu Issues kommt, aber richtig, da muss man die halt auch kommunizieren.
Genau, also klar, das ist natürlich wichtig für Cloudflare, dass ihre IPs da nicht geblockt werden, aber so zu kommunizieren geht halt einfach gar nicht. Also das kannst du ja nicht machen als Firma. Kannst nicht einfach sagen, hier Network Problems, dann ist Sales dahinter, irgendwelche Domain Rotation Activity, dann ist Sales dahinter, du bist dreimal irgendwie den Enterprise Plan gepitcht und Also komplett intransparent. Und anscheinend gab es das irgendwie schon ein paar Mal, dass da irgendwelche Misskommunikation von dem Sales Team war. Und ja, also es gibt auch, glaube ich, so eine Bilanz von vor 4 Monaten oder so, dass das Sales-Team wirklich komplett unterperformt hat und da scheint irgendwas ganz im Argen zu sein bei Cloudflare. Aber was die Technik angeht und was den Service angeht, sind die echt top-notch.
Dann werde ich versuchen, niemals nie mit Sales zu reden.
Richtig.
Und vielleicht dann meine...
Und vielleicht auch keine Gambling-Seite zu machen.
Ach, das hatte ich jetzt eigentlich vor.
Ja, Mist.
Schade. Kommen wir kurz zu den News und lassen sie wirklich nur ganz schnell drüber gehen.
Ja.
Dass wir hier die Zeit nicht so massiv strapazieren. Ich habe 2 kleine News gefunden zum Thema AI. Und zwar, die erste fand ich relativ süß. Autodesk hatte offensichtlich eine sehr gute AI in Autodesk reingepackt, mit der man 3D-Shapes, also 3D-Modelle aus 2D-Images generieren kann.
Und die ganzen 3D-Modeller sind pisst, oder was?
Ja, tatsächlich. Und die ganzen 3D-Modeller sind pisst. Was fällt euch ein?
Das ist doch unser Job.
Ja, das ist doch unser Job. Ne? Das ist doch unser Job. Fand ich süß. Ich lasse es einfach mal so unkommentiert stehen. Die zweite Sache fand ich ein bisschen besser. Und zwar hat Google Meet, das ist sozusagen der Zoom-Klon von Google, ein mega spannendes Update rausgehauen, nämlich, dass sie mit AI aus verschiedenen Notebooks in einem Raum ein Merged Audio machen können.
Oh. Ja. Also, ob das funktioniert, ist die andere Frage.
Genau. Also, ich habe es nicht ausprobiert und das ist selbst mit ultra präzisen Mikrofonen, die wirklich vor deinem Mund sind, schon ein Problem für Teams und Co., da irgendwas zu tun.
Ja, und Rückkopplung und keine Ahnung, tausende, also das weiß ich nicht.
Es ist eine News, ich würde es vielleicht mal ausprobieren. Wir reden mit einer externen Firma oft über Google Meet und das nächste Mal werden wir das, glaube ich, im Besprechungsraum einfach mal eine Chance geben.
Ich weiß nicht, ob es bei dir auftaucht, aber ich habe noch was zu Microsoft Recall reingenommen.
Ja, pack das mal am besten jetzt rein, oder?
Das ist schon, genau, das hätte ich auch jetzt drin, aber ja. Ich weiß nicht, warum das bei dir immer nicht aktualisiert.
Wahrscheinlich, weil du nicht, also ich krieg deine Änderungen tatsächlich gar nicht hier rein.
Gar nicht?
Nee, doch, jetzt habe ich sie.
Okay, ja, Notion. Ja,
Notion 1A. Heute mal wieder besonders gut.
Und zwar... Recall, also viele Security-Researcher und Curious Techies haben sich doch mal das neue Microsoft Recall-Feature angeguckt, was es schon in quasi simulierter Form gibt. Und naja, also sicher ist das auf jeden Fall nicht. Und wir hoffen, dass das bei Apple anders laufen wird. Recall ist dieses Ding von Microsoft, was quasi jede paar Sekunden einen Screenshot macht von deinem Screen, das dann durch eine AI laufen lässt und alles beschreiben lässt und packt das dann in eine Datenbank bei dir lokal auf den Rechner. Erstmal so weit, so gut, ne? Das kommt nichts in die Cloud, deine Daten sind bei dir lokal, alles super. Jetzt ist bloß das Problem, dass Windows wirklich ein unglaublich offenes Betriebssystem ist und da wirklich jeder Hacker relativ easy reinkommt. Relativ in Anführungsstrichen, ne? Es gibt natürlich immer noch, ja, es gibt, man kann nicht einfach so sagen, oh, hack Windows und dann ist es gehackt. Aber es gibt schon, also Windows ist deutlich offener als jetzt zum Beispiel ein macOS. So. Und ja, man hat rausgefunden, dass diese Recall-Datenbank halt erstens überhaupt nicht encrypted ist. Also einfach plain Text da drin. Man kann einfach mit einem Tool sagen, ja, such mal nach Passwort und dann sucht er dir einfach die Passwörter, die er gescreenshottet hat auf deinem Rechner, wo du so denkst, das ist der Traum eines jeden Hackers, einfach plain text die Passwörter in so einer Datenbank zu haben. Ich meine, man sagt ja schon, man soll die Passwörter nicht in den Browser speichern, weil das schon unsicher ist. Ja, das ist nochmal irgendwie hoch 10 unsicher. Und ja, es gab noch mehrere Fälle, wo man übers Internet einfach die Daten streamen kann, die Recall aufzeichnet. Und ebenfalls kann man als extra User, also als wenn du auf einem Multi-User-System bist, einfach auf die Screenshots zugreifen, ohne irgendwelche großen Security-Measures. Wo man sich echt so denkt, what the fuck? Also da muss man doch irgendeine Kontrolle vorher machen und sagen, okay, wir sollten uns vielleicht überlegen, dass man das irgendwie encryptet? Auf eigener Platte?
Zumal ja wirklich die Screenshots eine sehr, sehr, sehr sensitive Art von Daten sind.
Das ist einfach alles, was du auf dem System machst, siehst du damit. Das ist ja fast ein Video.
Ja, und ich weiß auch, also ich fand es damals bei der Vorstellung schon ein bisschen zweifelhaft, ob das der Weg ist, wie man so eine Art Logbuch oder so eine Art Information Retrieval macht. Also klar, das ist der, um vielleicht auf das Argument von vorhin einzuzahlen, Microsoft ownt die Plattform halt nicht. Also was auf diesen Windows-Maschinen läuft, geht oft an APIs vorbei, ist oft nicht, ja, nicht klar, wo was gespeichert wird. Windows Registry, Dateien, Clouds, das ist halt nur in Anführungszeichen Windows. Fast so wie macOS auch letzten Endes nur eine Art Linux oder Unix ist, mit dem es funktioniert. Und die tatsächliche Nutzbarkeit der AI gewinnt man halt erst dann, wenn man auf die Daten der Plattform auch auf eine sichere und strukturierte Art und Weise zugreifen kann. Und Screenshots als Last Resort zu machen, ist halt der letzte Strohhalm, den sich Microsoft nehmen konnte, um irgendwelche Features zu shippen.
Ja.
Und offensichtlich mit viel zu großen Kompromissen bei der Sicherheit.
Richtig. Apropos Kompromiss bei der Sicherheit.
Da gab es eine sehr unangenehme Sache, nämlich die Erkenntnis, dass die Linux-Maintainer, also wir reden jetzt nicht von irgendeinem Random-Typ, der irgendwie ein komisches Gentoo publiziert, sondern die Dudes und Dudettes, die kernel.org, also den Linux-Kernel machen, seit mehreren Jahren von einer Malware befallen war, die offensichtlich von einem relativ gut ausgestatteten Aggressor gesteuert wurde.
Ja.
Was schade ist, ne?
Tatsächlich. Also, aber 15 Jahre, oder?
Ja, genau. 15 Jahre.
Das ist insane. Aber was wird dadurch?
Naja, also man ist sich jetzt halt nicht mehr sicher, ob die privaten Schlüssel nicht kompromittiert sind und ob es nicht irgendwo gewisse...
Aber nur von den Maintainern, ja,
von
Linux Kernel.
Von Linux Kernel.
Also das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie was im Linux Kernel, was für einen Backdoor sorgt oder so.
Nee, das nicht. Aber natürlich wäre jetzt als eine Eskalation von dieser Sicherheitslücke sowas denkbar. Ja. Also man könnte jetzt natürlich mit Knowledge, welches man aus dieser Infektion gewonnen hat, dann natürlich weitere Attacken craften. Und ich hoffe, da kommt jetzt nichts zutage. Ihr könnt euch gerne den Ars Technica-Artikel durchlesen. Wir haben ihn in den Shownotes verlinkt.
Yep.
Auch verlinkt habe ich den neuen Java Ecosystem Report, der lustigerweise von New Relic gemacht wird. Jedes Jahr. Das ist ein sehr länglicher Report, der letzten Endes so ein bisschen einen Überblick gibt, was in der Java-Welt so vor sich geht. Ich würde jetzt einfach mal die wichtigsten Erkenntnisse oder die für mich wichtigsten Erkenntnisse kurz vorstellen. Dann können wir vielleicht gemeinsam drüber reden.
Ja.
Was mich massiv überrascht hat, ist, dass die Adoption von Java 21 bei 1,4% aller Services liegt. Und nochmal, Java 21 ist ja eine LTS.
Ja, eben.
Und dass wir immer noch 28% auf Java 8 haben.
Ja.
Und dass Java 17, der mit 35% der definitive Leader ist, finde ich schwierig. Vor allem, weil, also, wenn man halt seine Infrastruktur im Griff hat, dann ist so ein Umstieg eigentlich nicht mehr als ein Pull-Request annehmen.
Ja.
Deswegen haben mich die 1,4% sehr überrascht.
Naja, obwohl du von Java 8 zu Java 11 ja,
das,
ja schon...
Genau, von Java 8 auf Java 11, das ist okay.
Genau,
das ist
kacke. Halt schon,
von Java 11 auf Java 17.
Von Java 17 auf 21, genau. Da hast du halt nichts.
Richtig.
Also das ist literally change the Java version.
Ja. Korrekt. Die zweite Erkenntnis ist der absolute Rückzug von Amazon Corretto als JDK-Distribution.
Mhm. Und Adoptium als...
Genau, und Adoptium ja. ist hervorgekommen. Ich nutze oder wir nutzen oft tatsächlich die Red Hat-Distribution. Warum? Weil die mit Quarkus ja, Off-the-Shelf mitkommt.
Aber für lokales Development haben wir eigentlich immer Adoptium.
Genau, also einfach, weil sie das auch mit Homebrew relativ gut installieren lässt und gut gepflegt ist von der Eclipse Foundation. Und ich weiß gar nicht, wo dieser Spike oder dieser kurze Spike von Amazon Corretto kam und warum es dann weniger wurde. Also ich kann mir das wirklich nur vorstellen, hat Eclipse angefangen besser zu dokumentieren oder gibt es irgendwie in den Tutorials jetzt mehr Installationen oder mehr Beispiele, wie man Adoptium verwendet, weil ich beobachte sehr oft, dass es den Leuten unglaublich egal ist, welche Distribution sie verwenden und sie es teilweise gar nicht wissen.
Ja.
Und da ist es dann schon relativ schön und spannend, dass aus einer kommerziellen Vorherrschaft jetzt eine freie wurde. Oracle führt immer noch relativ knapp, aber das ist, glaube ich, dem geschuldet, dass da noch ganz viele Lizenzverträge mit IoT-Devices oder kleineren Devices, Desktop-Devices laufen, die halt weiterhin den offiziellen Oracle SDK verwenden. Alle anderen so ein bisschen unterferner liefen. Zum Beispiel wusste ich gar nicht, dass Ubuntu eine eigene Distribution hat. Das war mir an dieser Stelle auch neu.
Was auch neu ist, oder willst du noch weiter?
Nee, tatsächlich nicht. Okay. Also ich habe jetzt nochmal durchgescrollt, aber welche Log-Frameworks man verwendet, ist, glaube ich, absolut uninteressant.
Ja. Was auch neu ist, ist ein Computer?
Ja, ich habe mir dieses Mal, weil ich wusste, dass die WWDC ganz viele so die News beherrscht, so ein bisschen die exotischen News rausgesucht. Und ich bin schon immer mal so ein bisschen auf der Suche nach, ich sag mal, so einen besseren E-Reader oder so ein schönes.
Du hattest, glaube ich, mal ein Remarkable.
Genau, ja? Marco hat ein Remarkable.
Ah, Marco hat ein Remarkable, ja.
Genau, also genau in diese Richtung geht's jetzt auch. Also wir reden jetzt hier von einem sehr zurückgenommenen Device, welches eigentlich nur ein E-Ink-Display hat und ein ganz, ganz, ganz minimalistisches Betriebssystem mit wirklich nur, ich sage jetzt mal, Lesen und Schreiben.
Ja, das große Problem bei E-Ink-Displays ist immer die Refresh Rate.
Ja, das ist vielleicht aber auch gut, vor allem wenn man.
Ja, aber das Geile an dem Display ist, das kann 60 FPS.
Ja, korrekt.
Also, was mich immer stört, ist ich meine, das ergibt irgendwo auch Sinn bei einem E-Ink-Display oder bei so einem E-Reader, wo du dann, wie heißen die Kindle von Amazon, wo du dann halt, ja, der refresht dann halt innerhalb von einer Sekunde irgendwie den Screen so nach und nach. Ich finde aber schon, das nimmt auch so ein bisschen, weiß ich nicht, das stört so meinen inneren, wie nennt man, Monk, meinen inneren Monk einfach. Und das sieht tatsächlich sehr, sehr geil aus.
Genau, also das Device nennt sich Daylight, das ist...
Daylight in your eyes.
Das ist von den No Angels, richtig?
Richtig, ja.
Aber es war damals schon ein Cover, das war schon mal ein relativ schlechter Hit aus den 80ern.
Das ist super.
Das Original Daylight?
Ach so, nee, aber von No Angels.
No Angels ist super, aber das aus den 80ern, das ist gefloppt.
Ja, okay, ja.
Kostet $729
und relativ teuer.
Genau, aber 4 Batches sind schon ausverkauft. Also man kann jetzt nur noch auf den 5. Batch opten und ist dann für $729 plus Zoll sich dann zuschicken lassen. Ich habe ein bisschen gezuckt, muss ich sagen. Wobei ich jetzt beschlossen habe zu warten, bis es eine europäische Vertriebsstruktur gibt.
Ja.
Weil man dieses ganze Zollgeschisse immer mega stressig ist. Also ich warte einfach, bis es einen deutschen Vertrieb gibt oder einen europäischen Vertrieb. Und man das vielleicht dann auch bei Amazon oder bei den großen Dienstleistern bekommt. Daylight heißt das Gerät.
Daylight.
Ist ein kleines Tablet mit E-Ink Display.
Sehr cool, was kein E-Ink-Display hat, sondern einfach nur ein Webbrowser ist das
Spotify Car-Thing. Und ich habe es eigentlich nur deshalb reingenommen, weil ich glaube mich zu erinnern, dass es eine unserer ersten News war, über das Einführen vom Spotify Car-Thing zu reden. Und jetzt ist es deprovisioniert, jetzt wird es outgefaced. Spotify Car-Thing war ein Add-on, dass man sich in sein Auto kleben konnte, an die Lüftung oder irgendwo dran, welches ein relativ kleiner Client für Spotify ist, der dann über Klinke oder über Bluetooth mit deinem Autoradio redet. Und das war, glaube ich, eine sehr gute Idee, um Spotify in Autos zu kriegen, die jetzt eher ein älteres Baujahr haben. Aber ich glaube nicht, dass das eine nachhaltige Sache hätte werden können, denn fast alle Autos der letzten 7, 8, 9 Jahre haben irgendeine Möglichkeit, Spotify on-device abzuspielen. Und ich glaube einfach, das hat sich nicht verkauft.
Ja, hat es auch nicht.
Genau, Spotify hat es abgekündigt. Ab dem 9. Dezember wird es nicht mehr funktionieren.
Ja, und das Lustige ist, viele sagen auch, es würde nichts mal bringen, das Ding zu open sourcen, weil, also rein theoretisch ist das einfach nur ein Linux, was ich glaube irgendwie einen kleinen...
Es hat wahrscheinlich GPS drin oder so, also es wird schon LTE sprechen.
Irgendwie sowas, aber ja, das Ding ist halt so schwach, dass es nichts anderes auch machen könnte.
Ja.
Also du könntest dann nicht mal irgendwie Apple Auto oder wie auch immer das heißt, Android Auto, wie heißt es? Also Apple CarPlay.
Ja, genau, also das Auto Onboard Entertainment Dings von Android.
Genau, das würde dann nicht mal drauf laufen, weil das Ding einfach so schwach ist. Aber ja.
Gut, geplante Obsoleszenz, nochmal eine kleine News zum Schluss. Lass uns dann einbiegen auf Code der Woche und No-Code der Woche.
Darf ich da meinen nehmen oder wollen wir beide unsere Sachen nehmen?
Nee, dann nehme ich, weil meins ist eher nur so eine Sammlung. Dann nimm du deins.
Ja, sehr gut. Ich habe nämlich neben Cloudflare noch mit was anderem rumgespielt. Und zwar Coolify. Und das, also wer Fireship verfolgt, hat es wahrscheinlich dort auch schon gesehen. Ich kann das aber vor dem Fireship-Video, möchte ich nur kurz anmerken. Das ist sowas wie Vercel oder Heroku aus deiner Zeit oder Netlify für self-hosted. Das ist einfach so eine App, wo man ein GitHub-Repository zum Beispiel dran machen kann und der baut dann mit Nixpacks, was das genau ist, brauche ich jetzt nicht direkt drauf eingehen, aber der baut dir dann irgendwie so ein Docker-Image, automatisch erkennt irgendwie, was für eine Sprache du benutzt und startet dann deinen Service. Und das ist ziemlich cool eigentlich. Also man kann da zum Beispiel auch Datenbanken provisionieren, wo auch automatische Backups fahren. Die ganze Instanz selbst kann auch gebackupt werden zu einem S3-Storage, die Datenbanken auch. Und dann kann man da aber auch einfach sagen, ich push meinen Code zu GitHub, der wird über einen Webhook einfach an meine Coolify-App getriggert und der baut ein neues Image, macht ein Rolling-Update und fertig. Und das Ding funktioniert. Ich war echt erstaunt, dass es so gut klappt. Man muss sich ein bisschen reinfinden und verstehen, okay, was will er da machen? Wie funktioniert das? Im Hintergrund ist das einfach nur verschiedene Open-Source-Technologien. Also der benutzt zum Beispiel als Proxy Traffic, setzt dann halt automatische Container-Labels an die Container ran, um das Proxying zu machen. Die Environmental-Variablen werden dann halt reingegeben. Storage kannst du halt auch auswählen. Am Ende ist es eigentlich nur Docker-Technologie, aber halt mega easy, mega einfach zu starten. Das ist einfach nur ein Shell-Script, was du auf deinen Server packst. Und das funktioniert einfach. Also ich war echt erstaunt und das ist eine echte Empfehlung, weil darüber läuft jetzt mein Pocket-Gov-Stack. Mega cool.
Ich schaue es mir, glaube ich, auch nochmal an, wobei, da möchte ich es einmal kurz einhaken, Heroku war tatsächlich nochmal eine Ebene drüber. Da war es tatsächlich so, dass man die Applikation in irgendein Git, ein Remote Git gepusht hat, welches von Heroku bereitgestellt wurde. Und dann gab es Framework-spezifisch eigene Deployments. Also man konnte da wirklich sein Spring Boot einfach reinpushen. Dann hat Heroku erkannt, dass es Spring Boot ist, automatisch den richtigen Build getriggert und die Sache dann deployed. Das ist natürlich nicht so mächtig, aber auch gleichzeitig einfacher als das, was Coolify jetzt hier anbietet, in dieser doch recht ansehnlichen und gut nutzbaren Verkettung von Open Source Tools. Kommen wir zum No-Code der Woche.
Was ist das?
Ja, das ist, ich versuch's mal zu motivieren. Man hat oft das Problem, vor allem wenn man mit Equipment hantiert,
ich versteh's. Man muss auf die Notion-Seite gehen, dann versteht man's.
Auf die Notion-Seite?
Ja, es gibt dann auf der zweiten, also wenn du auf Docs gehst,
ja,
dann öffnet sich eine Notion-Seite.
Ja, genau. Also es ist letzten Endes ein Browser 3D-Designer, der nur eine Sache macht, und zwar passgenaue Boxen, die man 3D druckt, anfertigen. Das heißt, was ist mein Use Case? Ich habe zum Beispiel verschiedene Adapter oder verschiedene Kleinteile, die zu meinen Synthesizern oder zu meinen Keyboards oder zu meinem Equipment dazugehören. Und die sind vielleicht entweder recht wertvoll oder sehr wichtig. Also nicht wertvoll, aber wichtig. Das heißt, eine Show kann nicht gespielt werden, wenn ich die verliere. Ich denke jetzt hier zum Beispiel an mein Inner Monitoring oder an irgendwelche kleine auf großen Klinkeadapter, die ich brauche für irgendwelche Bodypacks, alles Mögliche, was so kleinteilig sonst in großen Koffern rumschwirrt. Dafür kann man sich jetzt millimeterpassgenaue Boxen machen mit verschiedenen Fächern, mit verschiedenen Grids, mit verschiedenen Größen, das dann als STL runterladen und drucken.
Sehr cool.
Inklusive Deckel. Und
wie macht man den Deckel drauf?
Das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht, also ich habe bis jetzt nur Fotos gesehen und habe mir fest vorgenommen, es
irgendwann mal zu machen
und werde vielleicht nochmal davon berichten, wenn ich dann den Druck tatsächlich fertig habe. Also es funktioniert mit Scharnieren und mit, man zieht dann so einen Draht durch. Also du hast praktisch die Ösen an der Box, die Laschen an dem Deckel und du steckst dann so ein Draht durch.
Sehr cool. Also das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass ich das gut gebrauchen könnte.
Ja, also man hat, und wenn man damit nur irgendwie eine Stiftebox für seinen Bleistift macht, der halt genau, für seinen Schreibtisch macht, der halt genau die Bleistifte aufnimmt, die sonst immer so rumschwirren. Ich habe es jetzt halt für mich hauptsächlich für die Adapter gedacht, die irgendwie so zu meinem Inner Monitoring und zu meinem Keyboard dazugehören.
Sehr, sehr cool.
Dann kommen wir zur Verabschiedung. Wir suchen weiterhin EntwicklerInnen in allen Fachbereichen. Meldet euch unter karriere.excentra.de. Ihr könnt mit uns in Kontakt treten unter codeculture.podigy.io. Ihr könnt uns auf Twitter, auch per E-Mail erreichen, unter anderem zum Beispiel mit codeculture@excentra.de. Tschüss, Lukas.
Ciao, Markus.
Soll ich jetzt heute Abend noch den Podcast schneiden oder die Bento-Box drucken?
Wo willst du die drucken?
Ja, im Hackerspace.
Du kannst doch jetzt nicht noch zum Hackerspace fahren.
Ich habe den ganzen Samstag Hochwasserwache gemacht. Dann kann ich auch jetzt noch hinfahren. Vielleicht lass
ich es auch. Nee, aber ich meine, willst du auch noch schlafen, oder nicht?
Stimmt, das sollte man auch tun.
Ja.